Wie klärt man ein Verbrechen auf? Ihr kennt das aus so Kriminalfilmen, vielleicht aus dem Tatort. Da kommen dann Ermittler und Ermittlerinnen zum Tatort, untersuchen das Ganze, dann werden Beweise gesammelt und irgendwann wird das einem Richter vorgelegt. Aber wie macht man sowas bei Kriegsverbrechen? Wie ermittelt man da unter besonders schwierigen, unter besonders komplizierten Bedingungen? Wir haben mal nachgefragt.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Haase.
In der ukrainischen Stadt Butscha, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, wurden nach dem Abzug der russischen Truppen, nachdem die zurückgedrängt worden sind, hunderte Leichen entdeckt. Zivilisten, wahrscheinlich habt ihr die Bilder gesehen oder von ihnen gelesen. Und der russischen Armee werden jetzt Kriegsverbrechen vorgeworfen. Aber um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, braucht man natürlich Beweise. Nicht nur für ein Verfahren, vielleicht irgendwann in vielen Jahren am Internationalen Strafgerichtshof, sondern einfach auch dafür, um zum Beispiel angemessen Sanktionen beschließen zu können oder im UN-Sicherheitsrat vernünftig diskutieren zu können. Eine der Organisationen, die solche Verbrechen untersucht und Beweise sammelt, ist Human Rights Watch, eine Menschenrechtsorganisation. Und mit deren Direktor Wenzel Michalski bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen, Herr Michalski.
Guten Morgen.
Wir wollen erfahren, wie Sie das genau machen, wie Sie arbeiten. Vielleicht können Sie uns das mal erzählen. Wie läuft das ab? Sie bekommen bei Human Rights Watch die Information, dass es zum Beispiel in Butscha möglicherweise Kriegsverbrechen gegeben hat. Was passiert dann?
Ja, dann versuchen wir natürlich, in die entsprechende Gegend zu kommen. Wir haben jetzt einen Kollegen in Butscha, der akribisch nach Spuren sucht. Er untersucht zum Beispiel, woher die Einschusslöcher kamen in den Häusern oder in den Autos. Er schaut, wo Blutlachen sind. Wenn Leichen noch da liegen, dann guckt er sie sich auch an, ohne sie allerdings anzufassen, um zu sehen, aus welcher Richtung sie erschossen worden sind, um dann eben auch mit Zeugenaussagen und Aussagen von Verwandten der Opfer sich ein Bild machen zu lassen. Wir durchforschen auch mit unserem Tech-Lab-Team, das sind Datenforensiker, durchforschen wir Social Media und andere Bereiche des Internets, um entsprechende Chats zu finden oder Posts, wo die Leute angeben mit ihren Taten, so dass wir vielleicht auch die Täterseite hören können. Und da, wo sich die Fakten überschneiden, wo es einen Punkt gibt, bei dem alle dasselbe sagen, da wissen wir, aha, da liegt die Wahrheit.
Im Krimi kennt man das immer so, da kommen die Ermittler und Ermittlerinnen an einen Tatort und dann ist immer ganz wichtig, dass dieser Tatort unberührt ist. Der wird so abgeschirmt, da soll niemand Spuren hinterlassen, niemand rumfummeln wegen der Spuren eben. Wenn Sie einen Tatort untersuchen, waren da ja in der Regel schon Menschen da. Wie verändert das Ihre Strategie?
Das ist diese Strategie wenden wir an bei allen Kriegsverbrechen oder mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die wir untersuchen. Und es ist immer so, dass solche... Das sind ja Tatorte, wo Verbrechen passiert sind oder mutmaßliche Verbrechen passiert sind. Aber anders, als man das so schön im Fernsehen, im Krimi sieht, kann sowas in Kriegszeiten nicht steril abgesperrt werden. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass es möglichst kontrolliert bleibt, bis der Tatort untersucht worden ist. Vor allem aber bedrängen wir die Gemeinden, die Verwandten, die Regierungen, die Massengräber, in denen die Leichen ja oft dann schon verschwunden sind, wenn man überhaupt an den Tatort dann schon rankommen kann, die nicht mehr zu exhumieren, um sie dann würdevoll zu bestatten, sondern bitte erstmal so liegen zu lassen, bis Gerichtsmediziner die Leichen in den Massengräbern untersucht haben. Denn oft passiert es, dass auf den Massengräbern rumgetrampelt wird oder die irgendwann mal aufgegeben werden und in einzelnen Fällen begraben werden und dann verschwinden viele Beweisstücke.
Die Leute, die Sie da hinschicken in solche Gebiete, haben die einen juristischen Hintergrund, einen militärischen? Kommen die von der Polizei?
Genau, die haben alle solche Hintergründe. Unser Kollege, der jetzt dort ist, der hat einen juristischen und militärischen Hintergrund und hat auch schon für Human Rights Watch leider andere Grausamkeiten untersucht, zum Beispiel den Völkermord an den Rohingyas in Myanmar.
Der Kollege in Butscha, der gerade da ist, von dem Sie gerade auch gesprochen haben, hat ja schon erste Erkenntnisse an Sie übermittelt?
Ja, natürlich, der übermittelt laufend erste Erkenntnisse. Die werden dann von anderen Experten innerhalb unserer Organisation auch noch überprüft. Und ganz am Ende, bevor wir irgendetwas veröffentlichen, schauen unsere strengen Juristen nochmal drauf. Und die sagen dann, das ist nicht hieb- und stichfest und hier müsst ihr nochmal weiter recherchieren. Das sind sozusagen unsere, wir haben einen sehr enges System an Fact-Checking. Und nur die Sachen, die wir dann auch veröffentlichen, sind auf Herz und Nieren geprüft. Wir haben auch solche Gräueltaten in der Zeit vom 27. Februar und 14. März in der Region schon veröffentlicht und festgestellt und veröffentlicht, auch in Butscha.
Und Sie können auch eindeutig sagen, dass dahinter stecken die russischen Truppen?
Ja, das können wir eindeutig sagen.
Und dass auch nicht nur in der Region Butscha, sondern auch in anderen Teilen der Ukraine Kriegsverbrechen begangen worden sind.
Ja, ich meine, das kann man jeden Abend im Fernsehen schauen, das kann man jeden Tag bei Ihnen in Nachrichten hören. Die Belagerung von Mariupol, der Beschuss von Wohngegenden, von Krankenhäusern, von Kindertagesstätten, das sind Kriegsverbrechen. Die russische Armee benutzt verbotene Munition wie Streubomben, Tretminen werden ausgelegt, aber auch schon der Beschuss mit explosiven Waffen gegen Wohnhäuser stellt ein Kriegsverbrechen dar.
Und Sie würden auch sagen, also zumindest legen Ihre Äußerungen von gerade das nahe, dass das Ganze systematisch passiert.
Ja, systematisch, zumindest ist es taktisch. Also ja, man kann es vielleicht systematisch nennen. Also es gehört mit zur Kriegsphilosophie anscheinend der Russen, erstmal und vor allem die Zivilisten zu treffen. Und insofern ist dieser Krieg per se von Grund auf verbrecherisch.
Vielleicht zum Schluss noch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Human Rights Watch in solche Gegenden gehen, um dann Kriegsverbrechen zu untersuchen, zu dokumentieren. Was passiert mit denen, nachdem sie von so einem Einsatz zurückkommen? Werden die nochmal psychologisch betreut? Also ich meine, die haben ja die schrecklichen Bilder, die wir, wenn wir uns die überhaupt angeguckt haben, nur von Fotos kennen, die haben die live gesehen.
Ja, das werden sie, wenn sie es brauchen. Wir schicken nur hochtrainierte Kolleginnen und Kollegen in solche Gebiete, in solche Situationen. Und wir haben bei Human Rights Watch enge Verbindungen zu Psychotherapeuten, die extra für uns abgestellt werden und auch sofort auf Abruf da sind, um unsere Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Nicht nur die, die vor Ort waren, sondern auch die, die mit diesen Bildern dann letztendlich in den Büros in sicheren Hauptstädten umgehen müssen, die die Reports zusammenstellen, die auf die Website stellen. Auch das sind ja sogenannte sekundäre Traumata, die viele dadurch leben. Das heißt, wir haben eine großzügige und weit angelegte psychotherapeutische Begleitung.
Wie untersucht und wie dokumentiert man Kriegsverbrechen? Im Gespräch war das Wenzel Michalski von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Einen guten Tag für Sie.
Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.